Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Diese Woche haben wir 500 Jahre Luther gefeiert. Genau, das ist etwas ganz Besonderes gewesen in der Geschichte. Luther hat ein paar Sachen sehr, sehr gut verstanden, meiner Meinung nach. Erstens, dass allein der Glaube rettet und zweitens, dass nicht der Papst der Mittler zwischen den Menschen ist, sondern zwischen Menschen und Gottes, sondern allein Jesus Christus. Luther kämpfte mit seinen 95 Thesen gegen den Ablasshandel. Damals mussten die Menschen wirklich der Kirche und den Papst Geld bezahlen. So hat die Kirche die groß wirklich Bauprojekte finanziert. Manche wissen das nicht, zum Beispiel den Petersdom. Und Luthers Kerngedanke war, dass der Papst, die Priester und das Geld nicht wichtig waren, sondern allein Jesus Christus. Und das ist ein sehr, sehr schöner Gedanke. Und das ist Reformation. Mit anderen Worten, das ist was Neues. Besonders für die damalige Zeit. Denn die Kirche hat damals den Alltag und die Politik vollkommen dominiert. Also nicht wie heute. Es geschah eine Reformation. Aber nicht sofort in der ganzen, ich sag jetzt mal, kirchlichen Welt, sondern erstens musste die Reformation in Luthers Herz geschehen. Erst dann hat er das übertragen. Erstmal musste er verstehen, dass der Mensch keine Ablassbriefe und keine Werke braucht, um in den Himmel zu kommen, sondern allein Jesus Christus ist dafür nötig. Und heute feiern wir Abendmahl und möchten uns wieder bewusst machen, warum Jesus eigentlich genug ist. Warum wir nicht mehr brauchen, warum er besser ist als alles andere. Und wir schauen heute gemeinsam in einen meiner Lieblingsbriefe aus dem Neuen Testament, den Hebräerbrief. Im Hebräerbrief wird ausführlich berichtet, warum Jesus so wunderbar ist, warum der neue Bund mit ihm viel besser ist als der alte. Und hier stecken einige befreiende Wahrheiten für die Christen. Und vielleicht ist heute für dich was dabei, was du für dein persönliches Leben mitnehmen möchtest. Schlagen wir gemeinsam Hebräerbrief auf. Wer das nicht hat, werde ich versuchen, das zu zeigen. Hebräerbrief, Kapitel 1. Man weiß nicht ganz genau, wer diesen Brief geschrieben hat. Manche glauben, es ist Paulus. Manche sagen, das ist Barnabas oder Apollos. Ich habe von manchen Christen gehört, die haben gesagt, natürlich ist es Paulus. Wer kann denn noch so schön schreiben? Aber hundertprozentig weiß man das nicht, weil der Autor sich nicht outet oder nicht zeigt, wer es ist. Und dieses Buch ist voller inspirierter, herausfordernder Wahrheiten, um unseren Glauben und unser Leben wirklich als Christ zu stärken. Und da gibt es auch ein paar Lektionen für die Gemeinde. Dieser Brief wurde damals, wahrscheinlich vor 70 nach Christus, geschrieben noch. Und diese früheren Christen, das sind Judenchristen, die standen in so einer schwierigen Situation. Sie wurden unterdrückt und ihnen wurde die ganze Zeit gesagt, dass Jesus nichts Besseres ist als ein Engel oder nichts Besseres ist als irgendein Prophet. Und manche Christen sind auch Schritte zurückgegangen im Glauben und sind wieder aus dem Glauben an Jesus zurückgekehrt. Und der Hebräerbrief möchte bestärken die Christen in ihrem Handeln. Und einer der Hauptthemen, das greifen wir jetzt an. Ich versuche in jedem Brief, was in der Bibel steht, so bestimmte Schlüsselwörter zu finden, die wirklich den Text eröffnen. Und ich zeige euch mal ein Bild und ihr versucht mir zu sagen, was hier über Jesus gesagt wird. Was kann Jesus sein? Also wer den Hebräerbrief in der Bibelstunde hatte, der weiß das noch wahrscheinlich noch. So, ist es an? Es geht nicht an. So, ihr müsst klicken einmal. So, danke. So, was kann das sein? Jesus ist? Ihr dürft laut reden. Natürlich. Jesus ist der Sieger. Gut. Bitte? Liebe? Wie kommst du da auf Liebe? Aber gut, Jesus ist auch Liebe. Ja. Nummer eins, kommen wir schon der Sache näher, ja. Aber was zeigt dieses Treppchen? Erste, noch, etwas noch.
Erhöht.
Er ist erhöht, auch. ganz oben und fast das gleiche mit erhöht. Jesus ist, ja, also meistens der, der auf diesem Treppchen steht, besonders auf Nummer 1.
Der Sieger.
Bitte? Ist der Mittelpunkt auch Sieger? Ja, Sieger, sehr, sehr, sehr gut. Also das würde ich auch sagen. Aber noch, Jesus ist
über den anderen
auch. Jesus ist besser. Das ist der Kerngedanke im ganzen Hebräerbrief. Jesus ist besser. Das ist das Schlüsselwort, kommt sehr, sehr oft vor. Und darum steht er da oben, weil er wirklich besser ist als die anderen. Wer Sieger gesagt hat, hat genauso recht. Also das passt bei diesem Treppchen. Schwaches Beispiel vielleicht mit dem Treppchen, aber es passt ein bisschen. Jesus ist besser. Haltet euch das fest, denn das ist der Schlüssel oder das Schlüsselwort und der Schlüsselgedanke in diesem ganzen Brief. Dafür wurde das geschrieben. Wir werden feststellen, dass Jesus in vielen Dingen viel besser ist. Wir werden uns ansehen, welche Erhabenheit Jesus auszeichnet und ja, wollen auch sehen, was das für uns heute heißt. Der Autor erzählt und steigert sich in jedem Vergleich, warum Jesus denn besser ist. Jesus ist höher als die Engel. Das ist so das Erste, womit wir anfangen sollten. Wir lesen, ich glaube, die Batterie ist leer. Klick mal, Jürgen. Danke. Ich lese mal vor. Das ist Hebräer 1, 1 bis 8. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet, durch den Sohn, den er eingesetzt hat, zum Erben über alles, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zu Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat. Höher ist als ihr Name. Höher ist als ihr Name. Denn zu welchem Engel hat Gott jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und wiederum, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und abermals, wenn er den Erstgeborenen einfüllt in die Welt, spricht er, und es sollen ihn alle Engel Gottes anbeten. Von den Engeln spricht er aber, er macht alle Engel zu Willen und seine Diener zu Feuerflammen. Aber den Sohn Gottes, dein Thron ward von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das Zepter der Aufrichtigkeit ist Zepter deines Reiches. Jesus ist höher als die Engel, hier wird uns das klar gesagt, und als alle Schöpfung. Und in den Versen, die wir gerade gelesen haben, erfahren wir gleich mehrere Gründe auch dafür. Einmal klicken. In Vers 2 lesen wir, dass Gott durch seinen Sohn auf eine Art und Weise zu uns spricht, wie er noch nie durch die Engel gemacht hat. Es heißt, sein Sohn ist der Erbe aller Dinge und alles wurde durch ihn gemacht. Also erstens, wenn Jesus Christus als Erbe eingesetzt ist und ihm alles gemacht wurde, weißt du, wer du bist? Du bist der Miterbe, weil du sein Kind bist. Dir gehört alles. Er gibt dir alles. Das ist das Gute dabei. Zweitens, Jesus ist der Schöpfer. Er war an der Schöpfung beteiligt und die Engel sind Geschöpfe. Aber er ist der Schöpfer. Und das ist der Unterschied zwischen ihm und den Engeln, unter anderem auch. In Vers 3, einmal klicken, heißt es dann, er ist der Ausdruck seines Wesens. Das griechische Wort, das hier für Ausdruck steht, wurde für das Prägewerkzeug der Münzen gebraucht. Dass in jeder Münze das exakte Bild von jemandem eingeprägt ist. Jesus ist das exakte Abbild des Wesens und des Charakters der Person Gottes. Wenn wir Jesus sehen, sehen wir den Vater. Vielleicht hast du dir öfter schon gesagt, boah, ich würde so gern mal Gott wirklich live sehen, dass er mal so vor mir steht. Ich würde so gern erfahren, wie ist er denn? Und die Bibel sagt, schau auf Jesus und da findest du, was du suchst. Das ist der, den du suchst. Das ist dein Gott. Jesus sagte zu den Jüngern, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Er ist das exakte Abbild des Vaters. Und im 7. Vers, einmal klicken, heißt es weiter, er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Macht. Das tut nur Jesus. Kein Engel tut das. Das bringt uns zum letzten Punkt, das ist Vers 8. Nochmal klicken, denn ich bin in diesen Versen, was ich in diesen Versen so herausfordernd und schön finde, Jesus ist höher als die Engel und wir können ihn anbeten. Das ist, viele sagen, wie kann das sein? Aber es ist ganz einfach, weil er Gott ist. Von dem Sohn aber spricht er, dein Thron, Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hier ist das Wort Theos gebraucht, also Gott wirklich. Hier wird von Jesus als Gott gesprochen. Also wenn jemand dir sagt, wo wird denn gesagt, dass Jesus Gott ist? Da. Da wird's gesagt. Einer der sehr vielen Stellen. Da steht, dass Jesus Gott ist. Es gibt Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist. Und jemand sagte, wirst du versuchen, diese Dreieinigkeit zu erklären, wirst du wahrscheinlich deinen Verstand verlieren. Und ein anderer sagte, aber wenn du versuchst, das wegzuerklären, wirst du deinen Geist verlieren. Es ist sehr, sehr schwierig, dieses Thema, aber es ist aus der Bibel niemals rauszunehmen. Jesus ist eins mit dem Vater und somit ist er höher als alle Engel. Gehen wir jetzt zum 7. Kapitel. Hier finden wir einen besseren Bund, der auf bessere Verheißungen gegründet ist. Ein besserer Bund und bessere Verheißung. Einmal klicken. So ist Jesus auch eines besseren Bundes Bürger geworden. Und Kapitel 8, Vers 6, nochmal klicken. Jetzt aber hat er einen vortrefflichen Dienst erlangen, wie er auch Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund besserer Verheißungen gestiftet worden ist. Jetzt steht Jesus für die Sicherheit eines besseren Bundes. Mit anderen Worten, er ist unsere Garantie oder deine Garantie. Er bürgt persönlich dafür, dass Gottes Verheißungen und alle Punkte des neuen Bundes und alle Vereinbarungen des neuen Bundes sicher, beständig und verlässlich dargebracht werden. Und wenn Jesus der Bürger ist, ist für mich das genug. Er gibt uns nicht die Sicherheit, er ist der Mittler. Das ist so noch ein Unterschied. Er ist der Fürsprecher. Er ist nicht nur einer, der sagt, ja, ihr habt es, sondern er steht dafür gerade. Es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und das ist Jesus Christus, der Mensch und Gott. Kein Engel, kein anderer Mensch ist der Mittler. Und das ist in der heutigen Woche sehr, sehr deutlich ausgesprochen durch Luther. Denn für Luther war das ein Dorn im Herzen, dass der Papst als Mittler genannt wird. Als Papst, der Mittler zwischen Gott und den Menschen ist. Nein, sagt Luther, das kann nicht sein. Denn es gibt nur einen Mittler. Und das ist Jesus Christus. Legen wir so, wer die Bibel aufgeschlagen hat, Lesezeichen rein und blättert zu Psalm 103. Einmal klicken. Psalm 103, Verse 1 bis 2. Dort sagt David, preise den Herrn meine Seele und all meine Inneres seines heiligen Namen. Preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Hier geht es um die Wohltaten des Alten Testaments, des Alten Bundes. Wohltaten aus dem Alten Testament. Und sie sind gut. Und der König David sagt ja, preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht diese Wohltaten. Vergiss nicht, wie gut das alles ist. Und sehen wir mal, was das für Wohltaten sind. Zwei Verse weiter. Einmal klicken, dort steht, da der vergibt alle deine Sünden, der da heilt alle deine Krankheiten, der da dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen, der mit Gutem sättigt dein Leben, deine Jugend erneut sich wie bei dem Adler. Alles, was Gott unter dem alten Bund tat, tut er auch unter dem neuen Bund. Er hat nichts verlassen. Oder er tut es sogar besser. Und wir werden gleich sehen, wie ich das meine. Gott hat nicht gesagt, ich gebe euch den neuen Bund und die neuen Wohltaten. Aber die Sache mit der Heilung, das streiche ich mal. Das ist irgendwie zu viel jetzt auf einmal. Und die Vergebung, ja, die kommt jetzt echt zu euren Gunsten zu viel. Also das streiche ich auch so ein bisschen. Erneuerung deiner Jugend, das fällt auch. Also ganz echt, ist mir langsam zu viel. Man muss kein Genie sein, um, wenn man das liest, um zu sehen, dass im Neuen Bund das Gleiche passiert, dass Gott das Gleiche immer noch tut. Er hat nichts weggelassen. Er tut es sogar viel, viel besser. Ein besserer Bund, der auf bessere Verheißung gründet. Gehen wir zurück zum Hebräerbrief. Ich will euch hier ein paar Gründe zeigen, warum der neue Bund so viel besser doch ist. Warum Jesus in diesem Bund so viel besser ist. Nummer 1. Unter dem alten Bund führte Gott sein Volk durch äußere Zeichen. Wie war dieses äußere Zeichen? Das waren 2 Stück mindestens. Nachts und am Tag. Säule, was für Säule? Feuersäule. Feuersäule am Tag? In der Nacht, sehr gut. Und am Tag? Eine Wolkensäule. Ja, ganz einfach. Also es waren bestimmte Zeichen, mit denen er das Volk geführt hat und gesagt hat, so, jetzt kommt ihr mit, jetzt bleibt ihr stehen und jetzt gehen wir weiter. Unter dem neuen Bund verspricht er, sein Volk auf eine ganz andere Art und Weise, also dich auf eine ganz andere Weise zu leiten. Also ich habe nicht gesehen, dass du mit dem Auto kamst und vor dir die Wolkensäule war. Das war nicht. Du bist irgendwie gekommen, nicht wahr? Aber wie macht er das? Und im Hebräer 8, Verse 8 bis 11, einmal klicken, sagt er, Denn Tadeln spricht er zu ihnen. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schaffen. Nicht nach der Art des Bundes, den ich mit ihnen, ihren Vätern machte an den Tag, da ich ihre Hand ergriff und sie aus dem Land Ägypten herausführte. Denn sie bleiben nicht in meinem Bund und ich kümmere mich nicht um sie, spricht der Herr. Denn dies ist der Bund, den ich dem Haus Israel errichten werde, nach jedem Tage, spricht der Herr. Meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn und werde sie auch auf ihren Herzen schreiben und ich werde ihnen Gott und sie werden mein Volk sein. Und nicht werden sie ein jeder sein Mitbürger und ein jeder sein Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn alle werden mich erkennen, von klein bis zum großen unter ihnen. Gott sagt, ich werde das Gesetz in eure Herzen schreiben. Und das ist ganz wichtig. Plötzlich sagt er, ich werde nicht von außen zu euch reden, sondern von innen werdet ihr geführt werden. Und das passiert jetzt. Unter dem alten Bund sagte Gott, ich nehme dich bei der Hand, weil es nicht anders geht. Ich muss das tun durch äußere Zeichen. Und jetzt sagt er, ich werde es anders tun. Ich werde dich nicht äußerlich, sondern innerlich führen. Ich werde mein Gesetz in dein Herz, in deine Sinne schreiben. Und das passiert, wenn du Jesus Christus einlädst in dein Leben und Jesus Christus in deinem Leben ist, in deinem Herzen ist, dann sitzt er und schreibt seinen Willen in dein Herz rein, durch das Wort, durch den Heiligen Geist, der in dich spricht. Durch dich, durch dein Herz führt er dich und nicht durch äußerliche Gesetze. Jesus sagt uns, dass der Heilige Geist kommt und uns vom Innen heraus lehren wird, belehren wird, ein Tröster sein wird. Er wird nicht nur bei den Gläubigen sein, das ist der Unterschied zwischen Alten und Neuen Testament, sondern er wird in ihnen sein. Und nicht wie im Alten Testament, dass der Heilige Geist mal weggenommen wird, weil einer ungehorsam war, sondern der Heilige Geist bleibt in dir. Das ist der Unterschied. Ich brauche keine äußeren Zeichen mehr, um mich zu führen. Der Geist Gottes führt mich. Ich kenne ihn persönlich und er verspricht, mich von innen heraus zu leiten. Das ist besser. Das ist viel besser als davor. Zweitens, unter dem alten Bund erinnerte man sich jedes Jahr an die Sünden. Und unter dem neuen Bund wird die Sünde nicht mehr gedacht. Hebräer 10, 1 bis 2, einmal klicken. Denn da das Gesetz einen Schatten der zukünftigen Güter nicht der Dinge Ebenbild selbst hat, so kann es niemand mit denselben Schlachtopfern, die sie alljährlich darbringen, die Hinzuneigenden für immer vollkommen machen. Denn würde sonst nicht die Darbringung aufgehört haben, schwieriges Deutsch, Elberfelder, weil die den Gottesdienst Übenden einmal gereinigt kein Sündenbewusstsein mehr gehabt hätten. Und Hebräer 10, 15 bis 17. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist. Denn nachdem er gesagt hat, dies ist der neue Bund, den ich für sie errichten werde, nach jenen Tagen, spricht der Herr, ich werde meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie auch in ihrem Sinne schreiben. Und ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeit werde ich nicht mehr gedenken. Das ganze Volk kam zusammen jährlich, um etwas darzubringen, ein Opfer zu bringen. Und sie kamen gemeinsam, um für die Sünde wirklich zu bitten und um Vergebung zu bitten. Einmal im Jahr durfte der Hohepriester in Allerheiligste rein und kein anderer mehr. Jedes Jahr gingen die dahin. Und würde das vorbei sein, würde das gut genug sein, würden sie nicht nächstes Jahr nochmal hingehen? Dieser Gottesdienst zeigte den Israeliten jeden, dass der Weg zu Gott noch nicht offen war. Denn die Anbetung war begrenzt, die war nicht offen. In das Allerheiligste zu gehen, war für einen normalen Menschen gar nicht möglich. Nur der Hohepriester, einmal im Jahr. Und die Sünde wurde nicht weggenommen, sagt uns die Bibel, sondern sie wurde verdeckt nur. Bis einer kommt und das endlich wegnimmt. Und das Volk freute sich jedes Jahr dazustehen. Und doch nachhinein wussten die, morgen ist das wieder so. Morgen kommen wieder manche Dinge und die bleiben haften. Die werden nicht weggenommen, die werden nur verdeckt. Doch mit Jesus wurde es besser. Genau dieser zweite Opfer oder genau diese zwei Opfer im Alten Testament werden im 9. Kapitel beleuchtet, im 9. Kapitel von Hebräer beleuchtet, den alten Bund und den neuen Bund, wie die Menschen jedes Jahr kamen und wie letztendlich Jesus kommt und es ausreicht. Für manche Juden ist der 9. Kapitel im Hebräerbrief der heiligste Kapitel der Bibel überhaupt. Er wird stehend gelesen, auf den Knien gelesen oder ganz, ganz auf dem Boden gelesen, wo man vor Gott sich wirklich niederkniet. Weil dort das Alte Testament und das Neue Testament sich verbündet und plötzlich beide Seiten gesehen werden. Das ist selten in der Bibel so eine klare Botschaft aus beiden Richtungen. Und im Kapitel 9, Vers 11 wird gesagt, Jesus aber ist gekommen. Und da kann man eigentlich Halleluja schreien. Ein Jude geht da hoch, seine Seele lebt plötzlich, weil nach dem ganzen Opfer, nach den ganzen Gesetzen, plötzlich ist Jesus gekommen und hat uns frei gemacht. Nach ungefähr 1500 Jahren, wo ein Vorhang da war, wo es verstand, Eintreten verboten in das Allerheiligste, kommt Jesus und nimmt diesen Vorhang weg. Und Jesus bringt ein Opfer der Erlösung. Und es ist genug. Es ist plötzlich ausreichend. Wenn wir zu Jesus kommen, denkt Gott nicht mehr an unsere Vergangenheit. Sie wurde ausgelöscht. Und das ist einer der Gründe, warum Abendmahl gefeiert wird. Gott denkt nicht mehr daran. Aber wir sollten dankend zurückschauen. Gar nicht zurückschauen, um wieder etwas vorzuwerfen, sondern dankend zurückzuschauen. Es gab eine Geschichte, da war ein König und er hat einen Hirten eingestellt, bei sich zu arbeiten. Und der Hirte hat sich gut bewährt und war einer der wirklich Männer, die am Hof die ganze Zeit waren. Aber er ging jeden Tag in so ein Kämmerlein für 10 oder 15 Minuten und manche Diener haben das gesehen und haben dem König berichtet und haben gesagt, meistens, wenn sowas passiert, dann versucht einer, irgendein Komplott gegen den König zu machen und will dich stürzen, will dich vergiften, will dich töten, irgendwas, das ist nicht gut, was er macht, bestimmt. Der König hat das ein paar Mal angeschaut und irgendwann hat er ihn verfolgt und hat die Tür aufgerissen und gesagt, was hast du hier gemacht? Wie konntest du mich so enttäuschen, hat er gesagt. Und er hat plötzlich gesehen, dass das Zimmer komplett leer war und da war nur ein Hirtenkleid oder Hirtenmantel. Und er sagte, was ist das? Und der Hirte sagte, ich bin dir dankbar, dass ich am Hof arbeiten kann. Aber ich bin so dankbar, dass ich das nicht vergessen möchte. Und jeden Tag komme ich hierhin, um zu sehen, was ich früher war. Und der König musste sich, glaube ich, ein bisschen schämen in dem Moment, weil kein Komplott, keiner wollte ihn stürzen, sondern er hat einen echt treuen Diener erlangt. der froh war, da wo er ist und gar nicht zurück wollte. Aber dankend schaute jeden Tag und sagte, danke, danke, König, dafür. Wir sollten Jesus dafür danken heute. Als Jesus dich und mich aus dem alten Leben herausgeführt hat, hatte unser Schuldenkonto im Himmel ausgeglichen, komplett. Gott denkt nicht mehr an meine Sünden. Das Blut Jesu reinigt mich von jeder Sünde. Er hat meine Sünden weggenommen und denkt nicht mehr an sie. Aber unter dem alten Bund wurde die Sünde jedes Jahr, an die Sünde wurde jedes Jahr gedacht. Unter dem neuen Bund gedenkt Gott unserer Sünden nicht mehr. Er hat dir alles vergeben. Bist du dir dessen sicher? Er hat dir alles vergeben. Wenn du zu ihm kommst, wird er dir deine jetzigen und dir vergibt, wird er deine jetzigen und zukünftigen Sünden verzeihen. Alle verzeiht er dir, nicht ein Teil. Er erwartet auch nicht, dass du zurückschaust und erinnerst, was du mit 15 Jahren gemacht hast. Wenn du sagst, vergib mir, verzeiht er dir alles. Und als Jesus gestorben ist, wie viel deiner jetzigen Sünden waren damals Zukunft? Alle. Sie waren alle in der Zukunft. Und wenn Jesus die vergibt, vergibt er dir die Sünden jetzt und für die Zukunft. Unter dem alten Bund wurde die Sünde nur bedeckt, unter dem neuen wird die Sünde ausgelöscht. Und wenn ein Mensch daran glaubt, wird sein Wesen wirklich verändert. Klick einmal drauf, Jürgen, bitte. Hebräer 10, 11. Und jeder Priester steht täglich da, verrichtet den Dienst und bringt oft dieselben Schlachtopfer dar, die niemals Sünden hinwegnehmen können, sagt uns Hebräer 10, 11. Und dann in Hebräer 9, 25, 26 nochmal. Auch nicht, um sich selbst oftmals zu opfern, wie der Hohepriester alljährlich mit fremdem Blut in das Heiligtum hineingeht. Sonst hätte er oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an. Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbar geworden, um durch sein Opfer die Sünde aufzuheben. Unter dem alten Bund wurde die Sünde nur bedeckt. Man erinnerte sich, aber viel tun konnte man nicht dagegen. Aber Jesus bedeckt ohne Sünden nicht. Er nimmt sie weg. In Johannes wird so ein ganz, ganz wichtiger Vers genannt. Johannes sieht Jesus und sagt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Er bedeckt die Sünde der Welt nicht. Er nimmt sie weg. Und ich habe mir gedacht, was steht in diesem Wort wegnehmen? Was bedeutet das? Dieses Wort wird für viele Dinge verwendet. Hochheben, an sich nehmen. Aber dahinter steht oft ein Bild, dass ein Richter dieses Schuldbrief zerreißt und verbrennt. Wisst ihr, wir singen oft dieses Lied, du hast Erbarmen. Das ist ein schönes Lied, einer meiner Lieblingslieder. Und dort wird gesagt, er schmeißt die Sünde ins tiefste Meer. Das ist ein schönes Lied. In diesem einen Punkt ist aber da ein Fehler. Gott schmeißt sie nirgendwo weg. Gott zerstört die Sünde. Er nimmt sie weg und nichts, sie landet nirgendwo. Die ist weg. Und deswegen kann er nicht zurückdenken, denn deine Vergangenheit ist damit leer und nichts. Nichts ist da. Das ist Vergebung. Wenn jemand kommt und sagt, Jesus Christus, vergib mir, dann ist dahinter nichts mehr. Jesus hat vergeben. Und er wird niemals sagen, ja, aber weißt du damals, aber weißt du, das ist jetzt langsam, nee, nein. Weg ist weg. Das musst du dir auch dessen bewusst werden, wenn du vor Jesus kommst. Er wird nicht bedecken, er wird sie wegnehmen. Unter dem alten Bund konnte man nichts gegen ein schlechtes Gewissen tun. Es gab keine Möglichkeit, die Schuld loszuwerden. Aber unter dem neuen Bund kann unser schlechtes Gewissen gereinigt werden. Und das ist für einen Menschen echt was Wichtiges. Das plagt sehr oft. Hebräer 9,9, dort steht, dieses ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit, nachdem sowohl Gaben als auch Schlachtopfer dargebracht werden, die im Gewissen den nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst ausübt. Und an Hebräer 9,14, nochmal klicken. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr den lebendigen Gott dient. Was für ein Unterschied. Damals nicht, heute ja. In dem Moment, in dem wir Jesus unser Leben anvertrauen, werden unsere Sünden und unsere Schuld von uns weggenommen. Deshalb schreibt Apostel Paulus in 2. Korinther 7, gebt uns Raum in eurem Herzen. Wir haben niemanden Unrecht getan. Als ich das gelesen habe, wo Paulus sagt, wir haben niemanden Unrecht getan, dann habe ich in eine andere Übersetzung geguckt und da stand anders ausgedrückt, Paulus sagte, vertraut uns, wir haben doch keine Seele verletzt. Und dann dachte ich mir, wer spricht da? Paulus? Paulus, der Saulus war? Wir haben keine Seele wehgetan, sagt er. Das war doch der Paulus, der Christen quasi gesteinigt hat, geholfen hat zu steinigen. Der Väter und Mütter wahrscheinlich von den Kindern weggerissen hat. Paulus, und du sagst, wir haben keiner Seele was getan. Wie kannst du das sagen? Ganz einfach, weil Jesus ihm vergeben hat. Und dahinter ist alles leer. Deswegen kann Paulus mit freiem Gewissen sagen, meine Vergangenheit ist leer. Ich habe niemandem was getan, denn Jesus hat das vergeben. Das kann nur das Blut Jesu, keine Gesetze, keine Leistung der Welt, deine nicht, keine Anstrengung der Welt, nichts von dem. Jesus allein, ist das befreiend oder nicht? Jesus sagt, oder die Bibel sagt in 1. Johannes 1,9, wenn wir unsere Sünden bekennen, was ist er dann? Er ist treu und gerecht. Er kann nicht anders. Er wird nicht sagen, nö, mach ich nicht. War jetzt einmal zu viel. Kann er nicht. Jesus kann das nicht. Versteh das, das ist so wundervoll. Er wird niemals sagen, einmal zu viel gewesen. Er kann nicht. Warum? Weil er treu und gerecht ist. Er hat es versprochen und er wird sein Wort halten. Das ist die beste Botschaft, die es gibt. Die bessere Botschaft. Aber es gibt manche Dinge, die dich plagen könnten. Und da gibt es ein paar Gründe, warum das vielleicht so ist. Warum du sagst, irgendwie, ich kann es nicht loslassen. Es gibt drei Dinge, meiner Meinung nach, vielleicht noch mehr, aber drei auf jeden Fall. Einmal ist, du hörst vielleicht jemanden zu, der dir was ganz, ganz Schlechtes sagt. Und das kann der Teufel sein, der dir sagt, du bist es aber trotzdem nicht wert. Du bist so schlecht. Du hast es gestern wieder getan. Eieiei. Und du nennst dich ein Kind Gottes? Schämst du dich nicht? Weißt du, wer da spricht? Das ist nicht Jesus. Jesus spricht das nicht. Denn Jesus hat dir vergeben. Jesus wird nicht so reden. Jesus hat dich reingewaschen. Und keiner darf dir mehr sagen, du bist es nicht wert. Wer bin ich, um dir das zu sagen? Ich bin nicht höher als Jesus. Er hat die vergeben. Und das darf dir keiner sagen. Aber vielleicht gibt es noch was in deinem Leben, wo du sagst, irgendwie geht's nicht weg. Irgendwie, ich habe die Vergebung erlangt, aber irgendwas ist da noch. Ich habe alles geklärt, ich kann aber immer noch nicht ganz ruhig schlafen. Kann es vielleicht sein, dass du dir selber nicht vergeben hast? Dass du zwischen dem Ganzen noch stehst? In der Bibel wird gesagt, Jesus sagt, und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt. Damit bist du selber auch gemeint. Vergib dir selber. Das schließt dich selber ein. Aber manche Menschen sind so, die sagen, ja, Jesus kann mir vergeben, aber ich kann mir nicht vergeben. Wer bist du? Bist du höher als Jesus? Nein. Wenn Jesus dir vergeben hat, freie Bahn, dann darfst du dir auch vergeben. Trage das nicht mit dir rum. Das ist nicht fair gegenüber Jesus und gegenüber dir. Und vielleicht sagst du, ja, ich habe mir vergeben, ich höre auf keinen hin, aber irgendwie plagt mich das immer noch. Da ist was, ich kann das nicht loswerden. Dann gibt's vielleicht noch eine Sache. Als Jesus zu Zachäus ging, dann sagte der Zachäus am Ende, und dann wird gesagt, der Zachäus sagte, dem ich zu viel abgenommen habe, da gehe ich hin und gebe das Vierfache. Und Freunde, vielleicht, das ist so einmal eins im Christentum manchmal, vielleicht musst du was dafür tun. Nicht um, damit dir Jesus vergibt, sondern einfach um ruhig ab und zu schlafen. Es ist nicht immer ratsam, also sei vorsichtig in dem, was ich jetzt sage, es ist nicht immer möglich und nicht immer ratsam, aber vielleicht musst du etwas wieder gut machen. Vielleicht musst du einfach zu jemandem hin, auch wenn die Situation geklärt ist, aber selber es nochmal klären. Oder dahin gehen und irgendwie reden. Also ich habe die Geschichte schon mal erzählt, ich finde das sehr, sehr interessant. Ein Freund von mir, der in einer Sinti-Gemeinde war, da war ein großer Streit ausgebrochen und dann war das so, dass ein nach vorne ging und sagt, es kommt morgen nur der in die Gemeinde oder nächstes Mal, wer dem anderen vergeben hat. Und dann kamen alle hin, alle haben sich versöhnt, aber einer kam nicht. Und er war so lange weg, irgendwie 2-3 Monate. Und irgendwann kam er und hat gesagt, der Pastor, wo warst du die ganze Zeit? Und er hat gesagt, ja, du hast doch gesagt, ich darf nicht kommen, bis ich allen vergeben habe. Also bin ich rumgefahren in Deutschland und habe noch mit manchen anderen gesprochen, dem ich wehgetan habe. Und ich dachte mir, den Mann hat es einfach geplagt, er wollte es wieder gut machen. Und vielleicht ist das in dir, dass du sagst, ich möchte es noch wieder gut machen. Und das darfst du. Natürlich darfst du es. Es ist nicht immer ratsam. Es ist nicht immer gut, das zu tun. Vielleicht sollte man etwas liegen lassen und sagen, es soll ruhen. Aber manchmal ist das gut. Der alte Bund basiert auf dem Blut der Tieropfer. Der neue Bund basiert allein auf Jesus Christus und auf seinem Blut. Hebräer 9, 18 bis 12. Dort wird gesagt, daher ist auch der erste Bund nicht ohne Blut eingeweiht worden. Denn ein jedes Gebot nach dem Gesetz von Mose dem ganzen Volk mitgeteilt war, nahm er das Blut der Kälber und Böcker mit Wasser und Purpurwolle und Jos und versprengte sowohl das Buch selbst als auch das ganze Volk und sprach, dies ist das Blut des Bundes, den Gott für euch geboten hat. Aber auch das Zelt und alle Gefäße des Dienstes besprengte er ebenso mit dem Blut und fast alle Dinge werden mit Blut gereinigt nach dem Gesetz und ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Und in Hebräer 9, 23 bis 24 steht, es ist nun nötig, dass die Abbilder des himmlischen Dinge hierum gereinigt werden. Es geht auch um manche Dinge, die gereinigt werden im Himmel. Die himmlischen Dinge selbst aber durch bessere Schlachtopfer als diese. Denn Christus ist nicht hineingegangen in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, ein Abbild des wahren Heiligtums, sondern in den Himmel selbst und jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Für manche Juden ist das heiligste Kapitel, wie gesagt, der Bibel, weil es den Alten und den Neuen Testament zusammenfügt. Die Stiftshütte, die Mose baute, und das tolle, prachtvolle Tempel vom Salomo waren Abbilder. Sie waren Schatten einer Realität, was eigentlich im Himmel genauso steht. Genauso. Und diese Abbilder wurden mit dem Blut von Kälbern und Ziegen gereinigt im Alten Testament. Aber die himmlischen Dinge mussten mit einem besseren Opfer gereinigt werden. Und nachdem Jesus am Kreuz gestorben war, stand er aus dem Grab auf, so sagt uns dieser Kapitel, und ging in das Allerheiligste der Himmel. Dort gab es keine Priester, keine Tieropfer mehr. Er brachte sein Blut vor dem Vater und sagte, Vater, es ist vollbracht. Ich habe ein für allemal für Sünden der Menschen bezahlt. Und wenn du mich und das Opfer meines Blutes annimmst, nimmst du die ganze Menschheit an. Also das steht nicht wortwörtlich in der Bibel, aber genau das ist ja der Vorgang. Denn ich bin anstelle ihrer gestorben. Und der Vater sagte, ich akzeptiere es. Ich nehme das an, meine Gerechtigkeit wurde Genüge getan. Und Jesus setzte sich zu Rechten des Vaters, wurde der Mittler eines neuen Bundes und besseren Bundes, der auf bessere Verheißung gründet. Was für ein Retter. Das ist mein Jesus. Das ist Freiheit. Das ist Freiheit. Nicht zu tun, was du willst, sondern Freiheit, jetzt das zu tun, was Jesus möchte. Jetzt darfst du das tun, endlich, nicht was die Sünde dir vorschreibt, sondern was Jesus möchte. Und wenn wir Kapitel 12 aufschlagen, 22 bis 24, dann steht dort, sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Myriaden von Engeln, einer Festversammlung und zu den Gemeinden der Erstgeborenen, die in den Himmel eingeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes, und zum Blut des Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Kain tötete Abel, und Gott fragte, wo ist dein Bruder Kain? Und Kain sagte, woher soll ich es wissen? Bin ich so der Hüter von ihm? Und dann wurde gesagt, das Blut deines Bruders schreit zu mir von Ackerboden. Und das Blut Abel schrie, Verurteilung, Rache. Das war das Alte Testament. Aber das Jesu Blut schreit anders. Er schreit nicht nach Rache. Er schreit nach Vergebung, Gnade und Annahme. Der Himmel ist ein ziemlich lauter Ort, merke ich. Da wird sehr viel gemacht und geschrien und gesungen. In der Offenbarung wird gesagt, dass die Ältesten dort was machen. Dann wird uns im Alten Testament gesagt, dass die Engel die ganze Zeit schreien, heilig, 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 heilig. Die ganze Zeit. Aber wisst ihr, was lauter ist? In diesem ganzen Getöse ist das Blut Jesu lauter als alles andere. Und er schreit Vergebung, Gnade, Familie, Willkommen. Hebräer 12, 25, seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Denn wenn jeder nicht entkam, die den abwiesen, der auf Erden die göttliche Weisung gab, wie viel mehr wir nicht, wenn wir uns von dem abwenden, der von den himmlischen her redet. Wirst du heute auf diese himmlische Stimme hören? Das ist daher eine Frage an dich. Wie wirst du auf das Blut reagieren, das Barmherzigkeit, Vergebung, Annahme schreit? Wirst du dich abwenden oder wirst du kommen? Er kann dich reinigen und dir einen neuen Start und ein neues Leben ermöglichen. Und das macht er bei jedem. Jesus ist erschienen nur aus einem Grund. Er konnte einfach nicht zusehen, wie du zugrunde gehst. Schließe ihn heute nicht aus, sondern nimm heute diese Vergebung an. Und wenn jemand diese Vergebung angenommen hat und sagt, Jesus hat mir vergeben, dann nimm du es auch an. Denn dann ist das so, egal wie schwer das ist. Vielleicht möchtest du das heute tun. Jesus ist bereit, dir zu vergeben. Es ist schön, über Jesus zu reden. Jesus am Anfang, Jesus in der Mitte, Jesus am Ende. Er ist der Anfänger deines Glaubens, er ist der Lehrer in deinem Glauben und er wird dich auch vollenden und weiterbringen in der Erlösung. Jesus ist erschienen, um die Sünde wegzunehmen. Er brachte eine vollkommene und abgeschlossene Erlösung. Wunderbarer Jesus. Und wenn du ihn nicht kennst, dann kannst du ihm heute dein Herz öffnen und ihn einladen. Seine Hilfe in Anspruch nehmen. Er wird dich nicht abweisen. Die Bibel sagt, und mit diesem Wort möchte ich schließen, der Herr ist reich für alle, die ihn anrufen, die den Namen des Herrn anrufen. Er wird sie nicht enttäuschen. Jesus ist besser als alles, was jemals passiert ist und gemacht wurde. Und möge dieser Jesus dich und dein Leben und dein Handeln segnen und dir vergeben, wenn du kommst. Amen.